herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Matthias.
Hallo.
Der Stefan.
Hallo.
Und ich bin der Daniel. Heute beschäftigen wir uns in dieser 107. Episode von unserem Podcast mit Warhammer 40.000. Wir hatten schon vor Jahren, Monaten mal den Wunsch bekommen, dass wir uns mal mit 40.000 beschäftigen sollen. Kannst du dich da noch dran erinnern?
Für einen kurzen Moment dachte ich, du sagst gleich, erinnerst du dich vor Monaten, vor Jahren, als wir schon mal eine Warhammer 40.000 Episode gemacht haben? Und ich nur, Moment mal.
Nee, das stand immer auf der Liste.
Okay, das war mir nicht mehr im Kopf. Nein, ist das deswegen der Grund, warum wir uns hier treffen und warum wir natürlich tatkräftige Unterstützung da haben?
Ja, nicht nur das. Wir haben es ja beim letzten Mal auch angekündigt. Also, wir haben ja gesagt, wir wollen zwei Podcast-Folgen machen. Also einmal über Warhammer Fantasy und einmal über Warhammer 40.000. Weil dieses Jahr hat ja Warhammer 40.000 30 Jahre Geburtstag. Richtig, Stefan?
Richtig, Daniel. Woher du das nur weißt?
Aber wir können jetzt schon davon ausgehen, dass die Leute die Fantasy-Folge schon gesehen haben, oder? Aber, ja.
Vermutlich.
Gesehen bestimmt, aber sie auch angeklickt haben. Sie
Dankeschön. Gesehen, haben Dankeschön, Frage. Stefan. Vielen Dank für diesen wichtigen Hinweis.
Ja. Dankeschön. Immer schön Salz in die Wunde rein. Ja. Sehr gut. Okay, schauen wir uns nochmal 40.000 an. Ich muss zugeben, ich bin jetzt mit Warhammer 40.000 nicht so bewandert wie meine beiden Mitpodcaster hier. Ich habe
Das ist schon ein super Eingangsstatement für einen Warhammer 40.000 Podcast. Da starten wir erstmal mit, eigentlich habe ich ja keine Ahnung. Aber lass uns trotzdem.
Aber das ist super. Also mal, Matthias, übergeben wir Ihnen gleich die Inquisition.
Ich bin mal wieder geladen heute. Alles klar, Daniel, Entschuldigung, mach weiter mit deiner Einführung.
Aber kein Problem, mache ich doch gerne. Ich habe den Eisenhorn-Roman, glaube ich, angefangen zu lesen, habe dann aber aufgehört, weil wir dann auch keine Warhammer 40.000 Runde mehr hatten. Und dann ist mein Interesse dann doch ein bisschen gesunken bei dem Ganzen. Ich würde aber immer noch sagen, dass ich mich so grob mit dem Hintergrund auskenne. Aber ihr beide kennt euch wesentlich besser aus. Ich bin mehr so der Warhammer-Fantasy-Fanatiker in der Runde hier.
Also Daniel, böser Fehler. Eisenhorn-Romane auf jeden Fall zu Ende lesen. Die sind richtig, richtig gut.
Könnten sie denn so gut sein wie Bäschen in Samt und Seil?
Im Vergleich zu Warhammer-Fantasy-Romanen wird es, denke ich mal, schwierig. Aber im Vergleich zu den restlichen 40k-Romanen bin ich der Meinung, gehört Eisenhorn schon in die obere Kategorie. Für mich persönlich halt. Matthias, wie siehst du das?
Ich bin ja ein großer Fan, immer noch, die Gaunts Geister, Dan Abnett. Aber mittlerweile muss ich zugeben, ich bin gestrandet. Also ich bin, glaube ich, Roman 8, 9, 10, da irgendwo. Und jetzt habe ich jetzt keine Lust mehr. Und ich habe letztens versucht, wieder anzuschließen und ich habe es nicht über mich gebracht. Und ich glaube auch bei den Inquisitor-Romanen, da bin ich auch irgendwann so gestrandet. Ich glaube, meine Faszination ist über die Romanreihen, das funktioniert noch nicht ganz so gut, gebe ich zu. Ich mein Kontakt mit Warhammer 40.000 beschränkt sich dann, glaube ich, auch auf Videospiele, dann Rollenspiele. Und ich fürchte, diese ganze Romanecke, das hat bei mir nicht funktioniert. Ich habe ja auch hier mit den Samt und Seide Roman ich habe mir die da mal von Daniel ausgeliehen, aber so richtig warm geworden bin ich nicht. Ich glaube, ich brauche das schlichtweg nicht in Buchform. Ich bin das ist für mich Brett, Rollenspiel, Tabletop und auch Videospiel, aber irgendwie brauche ich da so keine Romanhintergründe, gebe ich zu. Bin ich da der Einzige hier, glaube ich, ne?
Ich lese eigentlich ganz gern Roman zu den Settings, wenn die gut sind. Das Problem ist eben, wenn sie gut sind. Also das ist ja oft ein Problem. Also ich muss zugeben, die R.A. Salvatore Bücher hier über Driss, also das ist jetzt für die Vergessenen Reiche. Ach, das ist so ein Guilty Pleasure, oder? Also
wir waren aber auch, ist schon ein paar Jahre her, ne? Also muss man jetzt auch dazu sagen. Und das Guilty Pleasure ist aber genau das richtige Wort für die Gaunts Geister Romanreihe, denn genau so hat's angefangen und vor allen Dingen hat mich das wieder zum Lesen gebracht damals. Also das hörte sich jetzt vielleicht etwas zu deprimiert an, dadurch, dass ich da jetzt versandet bin, aber immerhin hab ich 8 oder 10 Romane davon, jetzt nicht am Stück, aber ich hab diese Serie doch verfolgt und und geliebt, ne? Also ich finde das immer noch ein sehr, sehr guter Einstieg, finde ich, in Warhammer 40K, ne? Gerade über die, wie funktioniert die Armee, wie funktioniert die Inquisition in dieser Armee, Chaos und so weiter und wie, also das hat das alles etwas fassbarer gemacht als jemand, und jetzt sind wir dann, glaube ich, direkt wieder dabei, als jemand, der sich mit den Tabletop-Quellenbüchern ja nicht beschäftigt hat. Das heißt, für mich ist, ne, ich habe mich immer gefragt, wie komme ich denn jetzt so an diesen ganzen Hintergrund dran, den ich dann aus den, ich glaube, mein erster Kontakt war dann über Videospiele. Ne, ich bin interessiert, aber wie kann ich mehr darüber erfahren? Und dann, ne, ich hatte die Frage ja schon bei Fantasy gestellt, bei Warhammer Fantasy. Und dann war, naja, die Antwort ist, wer jetzt wirklich, glaube ich, diesen Hintergrund in seiner Gänze miterzählt haben möchte, der muss sich diese Quellenbücher aneignen. Stefan, habe ich da Unsinn erzählt?
Nee, nicht wirklich. Also, um ein bisschen mehr bei 40K reinzukommen, ist es nicht verkehrt, auf jeden Fall sich diese Quellenbücher zu holen. Also, mein erster Kontakt mit 40K war damals, der Inquisitor-Roman Inquisitor, weil der halt dasselbe Cover hatte wie Band 3 der Konrad-Trilogie. Und ich dachte, ich hätte Band 3 gekauft und habe mich gewundert, worum es hier auf einmal geht. Ich habe dem beim ersten Mal lesen nicht wirklich verstanden und fand den auch viel
furchtbar. Das war wirklich dein Erstkontakt mit dem Science-Fiction-Setting tatsächlich?
Das war mein Erstkontakt, okay, mit 40K. Okay. Also, ja. In Buchform. Ne? Ich wusste, okay, Warhammer, ja, gibt's dann auch das 40K-Ding und war aber eher mehr so, weil ich ja mehr über Hero-Quest gekommen bin und ein Kumpel von mir hat das Dark-Quest, das könnte man als Erstkontakt nehmen, aber da habe ich das noch nie mit damals in Verbindung gebracht, weil ich halt Fantasy immer cooler fand zu der Zeit. Und was wollen die denn? Was ist denn hier mit dem Warp und Fliegen und irgendwelche Mikro-Elemente? Was ist denn das für ein Quatsch hier? Und ich dachte mir so, boah, geht gar nicht. Hab mir dann aber Jahre später irgendwann mal auch alle Romane nachgeholt und auch mal gelesen, auch dann in dieser Neuauflage, wo dann alle Inquisitor-Romane drin sind. Und ja, das ist zum Ende hin sehr, sehr abgedreht, aber ich finde das eigentlich schon ziemlich geilen Scheiß. Es ist so ein bisschen wie, ja, ich weiß nicht, wenn du diese Inquisitor-Roman-Reihe liest, das ist so ein bisschen wie Selbstgeißelung, weil es wird zum Ende immer echt anstrengender zum Lesen, aber ich wollte dann halt auch einfach wissen, wie es aussieht.
Finde ich jetzt nicht die beste Werbung für so ein Buch,
aber... Nein, ist nicht die beste, aber wo wir gerade beim Inquisitor sind, also die Eisenhorn-Reihe, die fand ich wirklich dagegen großartig. Ich musste mich am Anfang dran gewöhnen, dass es halt eigentlich alles aus der Sicht von Eisenhorn beschrieben ist, aber die ist wirklich sehr, sehr geil und was ich da sehr cool fand, ist, dass du so ein bisschen auch vom Alltagsleben im Imperium mitbekommst, ja, bei ein, zwei Welten. Das fand ich halt sehr geil und konnte das damals sehr gut zum Beispiel für das erste 40K-Rollenspiel hier für Schattenjäger sehr gut ummünzen. Zumal du ja bei Schattenjäger auch noch das Gefolge
genau hast. Genau dafür habe ich das gebraucht. Gepasst. Aber wir müssen, Leute, wir müssen irgendwie hinter uns bringen, dass ich am besten Stefan nochmal kurz umreißt, was ist eigentlich der Hintergrund? Oder können wir uns das sparen? Ich fürchte nicht, oder?
Ich glaube schon, ich habe mir das auch gerade so überlegt, nachdem wir reden hier alles über die Bücher, dabei wollen wir uns über 40.000 unterhalten. Also ist eigentlich keine schlechte Idee. Was ist 40.000? Ja, das Setting ist einfach nur düsterer, brutaler und in der fernen Zukunft. Nein, eigentlich ist es dasselbe wie Fantasy und in der fernen Zukunft. Die Menschheit hat sich wie eine Heuschreckenplage über die ganze Galaxis ausgebreitet, führt an allen Fronten Krieg. Der Imperator, der die Menschheit geeint hat, schickt seine besten Krieger, die Gottkrieger, die Space Marines, an die vorderste Front, um gegen die mannigfaltigen Feinde des Imperiums zu bestehen. Da haben wir auf der einen Seite haben wir die Orks, die es auch im Weltraum gibt. Dann die Elder, beziehungsweise ihre dunklen Verwandten, die Dark Elder. Du hast die Tyranniden, diese Schwarmkultur, so Alien-like, über die Galaxis herfallen. Dann hast du noch die Necrons, die, ja, sozusagen alte Rasse, die aus, ja, wissen Sie, halt die Terminator sozusagen aus alter Technologie bestehen und sich daran machen, ihr altes Reich wieder zu bekommen. Und dann hast du natürlich, klar, das Chaos wieder als mannigfaltigen Feind daher mit all seinen vier Chaosgötter-Aspekten. Und ja, die Tau, ja. Matthias, was machen eigentlich nochmal die Tau?
Ich fand die Tau immer sehr spektakulär, gebe ich zu, weil ich glaube, dass die Tau waren eine der letzten Rassen, mit denen ich bei Warhammer 40k so zusammengefunden hatte. Die sahen nämlich immer erst so aus wie so japanische Roboter. Und dann dachte ich mir, was soll denn der Quatsch? Das passt ja jetzt irgendwie nicht in diese blutige, dreckige Fantasy-Welt. Ja, die sind dann auch, glaube ich, auch so ein schöner Konterpunkt dazu. Hochtechnologisiert. Ja, was ich sehr spannend fand, war, die scheinen von außen betrachtet, hatte ich so das Gefühl, ich habe es hier mit den Guten zu tun, mit den einzig wirklich Guten, weil ne, die Menschen sind ja in diesem, bei dem Fantasy-Setting, weiß ich nicht, ob man das da schon so stark sagen kann, doch wahrscheinlich, aber gerade im 40.000-Setting, da habe ich den Imperator und der ist eigentlich ein Tyrann über diese sehr rassistischen Menschen, die alles, was fremdartig ist, von sich lenken. Vielleicht sogar zu Recht in diesem Setting, da kommen wir dann später bestimmt noch drauf. Und bei den Tau hatte ich so das Gefühl, ja, das sind irgendwie doch die Guten. Die verbünden sich mit anderen Rassen und kämpfen für das höhere Wohl. Ja, so heißt es bei denen immer, für das höhere Wohl. Bis man dann so ein bisschen mehr, glaube ich, über die liest und dann dahinter kommen kann, oh, diese psionischen Anführer der Rasse, vielleicht lenken die eigentlich nur das Fußvolk unter sich und lassen die als Kanonenfutter für sich kämpfen und dieses höhere Wohl, ja, ist das vielleicht auch nur eigentlich ein Phantom, um andere Ziele zu verschleiern. Fand ich auch sehr spannend, aber ja, ist sicherlich nur eine, ja, wie du gerade sagtest, eine von vielen Rassen. Und ich fand das immer so schön, als wir sagen, wir reden über Warhammer 40.000, dann, ich meine, du hattest einen Warhammer-Podcast, du weißt ja dann, wovon die Rede ist. Ich habe so das Gefühl, jede dieser Rassen mit ihren Quellenbüchern, mit ihren Hintergründen, bietet eigentlich so viel Stoff für Bücher, für Romane und sicherlich auch für sehr viele Podcast-Themen. Das heißt, wir müssen uns hier irgendwie am Riemen reißen. Wir könnten auch eine Folge über die Orks machen, eine Folge über das Chaos machen und so weiter, ne? Oder?
Was ich interessant finde, ist, wir hatten uns gerade schon über die Technologie unterhalten. Das Setting ist ja sehr düster und auch von Verfall geprägt, würde ich sagen. Und wir haben ja dann gewaltige Schiffe von den Menschen, die irgendwie durch die Gegend fahren, also durch den Weltraum fahren. Aber niemand weiß genau, wie die funktionieren und wo die herkommen. Und das sind so wirklich kathedralenartige Gebilde, also wirklich so ein Gothic-Gefühl kommt da auf. Und das fand ich einen sehr interessanten Zugang zu den Sachen. Also Technologie wird dann klerikal erklärt. Ja,
ich finde gerade diese Kombination aus Science-Fiction und dann eigentlich diesem, ja, quasi, dieser Quasi-Religion, ja, und den echten Aspekten, dass dieser Imperator ein psionisches Wesen ist, der wirklich angebetet wird, und das ist dann eine fassbare Kraft. Aber gleichzeitig, wie du schon sagst, habe ich dann eigentlich Technik, bei der keiner weiß, wie sie noch funktioniert, oder nur sehr wenige, und die auch nur radebrechend. Viele der Konstrukte und Waffen, die dann benutzt werden, die können, ja, wenn die kaputt gehen, dann, ne, die müssen wie Relikte eigentlich beschützt und gehütet werden, weil das Wissen vergangen ist, wie man sie wieder neu herstellt. Und dadurch, dass ich keine Ahnung habe, wie die Sachen funktionieren, ich meine, das kann man, das wissen wir jetzt heute auch, wenn man nicht weiß, wie so eine Technik funktioniert, dann kann das schnell wie Religion wirken. Und ich habe das Gefühl, in diesem Setting ist das auf die Spitze getrieben. Ja, ich bete, bevor ich diese Waffe neu lade oder repariere oder und ich muss natürlich den Priester auch fragen, der sich damit auseinandergesetzt hat, um die Waffe zu reparieren. Das kann ich nicht einfach selber als normaler Soldat.
Ich finde das in dem 40k-Comic, was bei Boom Studios erschienen ist, sehr cool. Da hat man zum Beispiel einen Cyborg dabei von den Space Marines. Das ist das Comic über die Black Templars. Das finde ich sehr cool. Du siehst am Anfang diesen Priester, der dann halt um ihn rumgeht, mit dem Weihrauch das, und dann lassen sie das Öl irgendwie ab und ähnliches, und dann kämpft er und dann muss er wieder in den Schlaf und irgendwann wird er wieder geweckt. Und dann, es tut alles so weh, und weil sie halt nicht gescheites Öl ablassen oder ähnliches, und dann, ja, tut mir leid, großer Herr, und dann, hey, wo ist denn der und der Priester? Oh, der ist schon seit Jahrhunderten tot, ich bin sein Nachfolger. Was? Nein, geh weg. Der hat's ihm auch nur weitergesagt, und der weiß eigentlich gar nicht, was er da macht. Und ja, mir hat einer mal gesagt, ich soll dreimal um den Roboter rumtanzen, wugu wugu schreien und dann viermal mit dem Schraubenschlüssel dagegen hauen. Dann machen die das dann halt auch. Also auf die Spitze getrieben jetzt. Also machen sie es halt.
Die Welt ist natürlich auch völlig überzeichnet wieder. Wie du gerade schon beschrieben hast, wie die Mechaniker quasi Priester sind und die Technologie dann irgendwie durch Riten am Leben erhalten, ist die Welt natürlich auch also absolut gigantomanisch veranlagt. Also nicht nur, dass wir uns im 40.000 befinden. Hier geht's dann eben darum, dass ganze Welten im Grunde von Krieg überrannt werden und der Menschen überall hier Krieg führen und die Flotten gewaltig sind. Und das ist natürlich arg überzeichnet.
Ist ein wichtiger Punkt, aber glaube ich auch, um dieses System oder diesen Hintergrund zu verstehen, dass dieses Menschenreich so riesig ist, dass zum Beispiel die Erde ist vielleicht jetzt das Zentrum sicherlich, Regierungssitz, aber es gibt quasi ja ganze Systeme, die so weit ab vom Schuss sind, also weg von dieser Macht der Erde, dass die für sich selber existieren müssen, ja, ganze Systeme, in denen die Menschen aber auch die dominante Rasse sind, ja, alles unterjocht haben, aber man hat immer so das Gefühl, wenn eine Welt weg ist, dann spielt das, also das muss man sich, glaube ich, klar machen, wenn eine Welt weg ist oder zerstört wird, dann spielt das keine Rolle für das Bestehen der Menschheit. Wir haben uns, wie in Anführungszeichen, ne, schon so ausgebreitet, ja, und kämpfen an zig Fronten, wenn das ist dieses gigantische Reich, das ist, glaube ich, am Anfang schwer, jetzt wenn wir auch zum Rollenspiel kommen, Rollenspielern dann zu vermitteln, wenn man mit diesem Setting nicht schon so gespielt hat, ne, dass dann irgendwie klar ist, wenn die imperiale Armee anrückt, dann tut sie das nicht, dann ist eine Armee nicht 100.000, sondern eher 100 Millionen. Und wenn die in irgendeinem Warpfeuer verloren gehen, dann kräht da auch kein Hahn nach, weil das spielt schlichtweg keine Rolle.
Ja. Genau, es ist ewiger Krieg mit Unmengen an Feinden. Material sozusagen und Feinden, ja, und eben Verlusten. Die Einzelperson, das Individuum scheint völlig verloren zu sein in dieser Gigantomanie.
Da gibt es eine schöne Passage in den Inquisitor-Romanen, wo sie dann gegen, ich glaube, da taucht ein Elder-Schiff auf und ähnliches, und da wird der eine Inquisitor halt gefragt, was sollen wir machen? Wir haben keine Waffen mehr, ihnen was entgegenzustellen. Und dann sagt er einfach, schick die Soldaten, davon haben wir mehr als genug. Und wenn die verloren gehen, dann schick die Nächsten, denn davon haben wir genug.
Wir reden ja dann hier auch von Planeten, die teilweise auf völlig unterschiedlichen Evolutionsebenen stehen. Also es gibt ja teilweise, teilweise Reiche, in denen noch Steinzeit herrscht oder so etwas, während andere Planeten eben völlig verstädtert sind und eben nur noch aus einer riesigen Metropole bestehen.
Ist auch, glaube ich, für Leser des Rollenspiels sehr befremdlich, die mit diesem Hintergrund noch nicht zu tun hatten, ne? Dass es, weil die Menschen eben sich so weit ausgebreitet haben und dann jetzt historisch war es ja, dann kam dann so ein Sturm, der hat alle voneinander abgeschnitten und das hat dann dazu geführt, genau, dass alle Entwicklungsstufen unserer bisherigen Menschheit quasi da irgendwie abgebildet sein sollen. Urzeitwelten, in denen die Menschen dann mit Dinosauriern irgendwie klarkommen müssen, bis hin zu Ritterburgen, in denen dann diversen Kastensystemen, wie sich dann die verschiedenen Menschen da weiterentwickelt haben oder wie Welten sich entwickelt haben, ist, glaube ich, dann besser gesagt. Aber ja, und einige eben so weit weg sind, dass sie dann auch von dieser Kontrolle der, wenn man so möchte, offiziellen Regierung der Erde eigentlich entfernt sind. Das ist eigentlich ein ganz, ganz spannendes Ding.
Wie gelingt mir das denn, diese gigantischen Distanzen zu überbrücken? Ich bin ja auch nur ein Mensch und es dauert ja ewig, trotz unserer Schiffe, ist es ja doch relativ schwierig, eben in weit entfernte Galaxien zu kommen. Wie gelingt das denn?
Die Menschen reisen durch den Warp. Wie Matthias schon sagte, die Planeten, zum Beispiel die Steinzeitplaneten, können dazu führen, dass sie da durch einen Sturm vom Rest der Menschheit, wahrscheinlich von einem Warp-Sturm, der dort herrschte, wo man kein Funk oder ähnliches durchkommt, aber gleichzeitig kann man halt auch durch den Warp reisen, um größere Distanzen zurückzulegen.
Wie habe ich mir den denn vorzustellen, den Warp?
Na, das ist so ein bisschen wie bei Star Wars, man kennt das alles, Han Solo legt den Hebel um, die Sterne zerfließen und dann wupp, ab in den Hyperraum. Nur, dass halt der Warp halt die abstrakte, widerwärtige Version des Hyperraums ist. Weil im Warp leben halt die Dämonen.
Ist der Warp also ein Teil des Chaos?
Ja.
Kann man denn dann als Inquisitor überhaupt verantworten, dass Leute durch den Warp reisen? Weil da könnte ja immer was mitkommen.
Man hat ja seine Schutzvorrichtungen am Schiff, die man vorher angebracht hat und die man aktivieren kann, bevor man in den Warp reist. Man greift auf gebilligte Mutationen zurück, nämlich Navigatoren. Das sind diejenigen, die im Warp sehen können. Also das Licht des Imperators, das Astronomikon, an dem man sich orientieren kann, damit man weiß, alles klar, da ist Terra, aber ich muss rechts daneben rauskommen. Also fliege ich dorthin. Sozusagen das moderne Navi im 40.000. Jahrhundert. Ja, diese Schiffe sind halt auch mit Schutzruhen versehen und eben, weil man halt immer noch dran glaubt, dass wenn die Ekklesiarchie, also die Kirche des 40. Jahrhunderts, da irgendwas gesegnet hat, dann kann da auch nichts durch und ne, der Imperator hat es ja heilig gesprochen und so weiter. Und das Schiff hat schon so viele Jahrtausende auf dem Buckel, das wird auch weiterhin sicher durch den Warp reisen. Geht nicht immer gut.
Das ist wahrscheinlich das Schlimmste, oder? Wenn du im Warp gestrandet bist, dann wirst du wahrscheinlich Futter für die Dämonen, oder?
Es ist ja die Heimat der Dämonen, ne? Also man kann sich das, glaube ich, wie, also die sprichwörtliche Hölle soll das sein, ne? Reich der Dämonen, und wenn dann dein, ich glaube, das Geller-Schild, so heißt, glaube ich, dann diese wichtigste...
Genau,
das,
danke.
Die wichtigste Schutzvorrichtung bei den Schiffen, die dich vor dem Warp schützt, damit du da durchreisen kannst. Ja, und wenn das dann ausfällt, ich glaube, dann ist, dann kann man sich das, glaube ich, wie diesen Film Event Horizon vorstellen, dass die Dämonen einfach über die, dass die Menschen ohne Schutz vor den Dämonen dann zerfressen werden. Ich glaube, da helfen auch keine Space Marine Schutzausrüstung und so weiter mehr. Dann bist du Futter.
Wir hatten ja gerade schon den Gott-Imperator erwähnt. Das ist ja die wichtigste, die zentrale Figur hier in dem Setting auch. Ich erinnere mich an unsere Runde, wo einer der Spieler meinte, no, fliegen wir doch mal zu diesem Gott-Imperator und machen den fertig. Kurz darauf hieß es dann, wir fliegen dann los. Energie. Das ist eine etwas andere Art von Science-Fiction, die man da so versucht hat zu sehen in Warhammer 40.000.
Genau. Das war dann tatsächlich mein erster Kontakt mit Spielern, die das System nicht kannten, und hat auch gleichzeitig mir sehr klar dargestellt, dass ich offensichtlich nicht in der Lage war, dieses System oder diesen Hintergrund so darzustellen, dass sich die Frage erübrigt, können wir diesen Imperator jetzt nicht einfach hier, ja, dann, ne, also den machen wir fertig, das ist doch hier so ein Tyrann, das ist doch so ein Hitler, den machen wir kalt. Ja, und genau, mit meinem Raumschiff hier, wo ich mit meinen 5 Leuten draufstehe, was so wie der rasende Falke aussieht, oder vielleicht auch eine Enterprise, dann gehen wir mal eben in den Hyperraum und fliegen zur Erde zurück.
Ja. War interessant. Trotzdem, der Gott-Imperator an sich ist natürlich eine interessante Figur. Ich erinnere mich an ein sehr schönes Artwork aus dem Dark Heresy, war es, meine ich, Schattenjäger auf Deutsch. Der sitzt ja auf seinem Goldthron und wie habe ich mir das vorzustellen? Also was ist das für ein gottgleiches Wesen, das über die Welt des im Jahre 40.000 herrscht?
Eine vergammelnde Leiche.
Ich finde das so schön, dass du auch eben das, der Gott-Imperator, und auf diese Ambivalenz hinweist, wo ich vorhin sagte, aus Technik und ja. Religion. Und ich finde das eben so spannend, dass in diesem Hintergrund einfach der Glaube an den Imperator für die Menschen dann tatsächlich wichtig und fassbar ist, weil der Imperator ist in diesem, das ist kein Betrüger, sondern wie Stefan vorhin sagte, der erschafft wirklich, obwohl er eigentlich so verletzt wurde, dass er nur noch mehr als Leiche zu bezeichnen ist, der da auf seinem goldenen Thron sitzt, erschafft er dieses Leuchtfeuer im Warp, woran sich die Navigatoren orientieren können. Ja, wurde aber, wie gesagt, so stark verletzt, dass er eigentlich, also da sitzt jetzt kein sprechender Mann auf einem Thron, sondern ich glaube, das ist schon in diversen künstlerischen Zeichnungen ist es manchmal ein Skelett oder ich glaube, manchmal ist es echt ein Skelett oder ein Leichnam, der dann da noch verwachsen in diesen goldenen Thron sitzt. Und eigentlich, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann spricht er nicht mehr, sondern dann gibt es eigentlich diesen Rat, der dann die Entscheidung trifft. Aber er ist irgendwie doch noch als Gottkreatur, der die Menschheit leitet, ist er dann da und ist natürlich, ne, im Gegensatz zu den echten Religionen oder nicht, aber ist dann für die Menschen sehr, sehr fassbar. Und der kann sich dann auch in Form von Wundern den normalen Menschen dann irgendwie zeigen. Und das finde ich da dann so spannend.
Du darfst aber auch nicht vergessen, das Leuchtfeuer entsteht ja nur deswegen, weil ihm ja jedes Mal oder jeden Tag ja Tausende von Psionikern geopfert werden, weil er denen ihre Energie absaugt und damit er dann am Leben erhalten werden kann und ähnliches. Also,
ja, entschuldige mal, kann er jetzt das Leuchtfeuer aufrechterhalten oder nicht? Also da muss die Menschheit schon Preis zahlen.
Ich kann eine Glühbirne leuchten? Ja klar kann eine Glühbirne leuchten. Wenn ich den Schalter drücke, dann leuchtet sie. Wenn ich ihn nicht anmache, dann leuchtet sie nicht.
Also, stell dir vor, ja gut, das ist jetzt natürlich Heresie in höchster Form. Die Frage ist spannend, ist eben.
Ja, bietet ihr nur einen falschen Gott an. Ja, passt schon.
Ja, gehört zum System, glaube ich auch, und zum Hintergrund. Das gut, ich glaube, das System lässt dann immer diese Ausflüchte zu sagen, ja, das ist jetzt wie bei diesem Glauben von dem Warp. Da kann man jetzt einmal sagen, ja, Science Fiction, das ist jetzt eben dieses Geller-Feld, dieses, ne, also echte Technik, echte Science Fiction. Oder ich muss sagen, ja, aber ist das nicht auch, es gibt ja auch echte Psioniker, echte Magier in dieser Welt und der Imperator soll so einer gewesen sein. Ist das nicht wirklich seine Fähigkeit und sein Wille, dieses Leuchtfeuer aufrechtzuerhalten?
Ja, wahrscheinlich. Die anderen sehen es dann anders, aber also ich finde es mal, um es mal kurz zusammenzufassen, ist ja irgendwie so Warhammer 40.000 ist ja so irgendwie immer, also ich habe es immer so beschrieben, auch aufs Konz habe ich immer gesagt, so ist so eine Art Neo-Mittelalter. Stellt euch Mittelalter halt mit moderner Technik vor, weil es hat ja irgendwie immer so ein bisschen den Flair von ja, durch die Ritter, also durch die Space Marine Ordens, die dann halt so Ritterorden sind oder ähnlichen halt, über die, klar, die Inquisition, ne, spanische Inquisition, hier die Inquisition, du hast ja alles irgendwie wieder vertreten.
Die Menschen haben ja verschiedene Truppen, sag ich mal, also ne, die treuesten Anhänger des Gott-Imperators und sein Arm, sein militärischer Arm sind ja die Space Marines. Die haben ja dann verschiedene Orden, die dann eben auch noch unterschiedlich sind. Und das gab's ja auch als Spiel dann. Es gab ja dann verschiedene Rollenspiel-Settings. Du konntest ja eben dann hier Deathwatch spielen zum Beispiel. Das waren dann die Space Marines. Du konntest aber auch Schattenjäger spielen. Das war dann die Inquisition. Es gab dann noch Only War. Da hat man dann die Armee gespielt. Und dann gab es noch was Besonderes. Das waren einmal Chaoskrieger konnte man einmal noch spielen in dem Rollenspiel.
Schwarzer
Kreuzzug. Genau, der Schwarze Kreuzzug. Und es gab noch die Rogue Trader. Was sind denn Rogue Trader?
Freihändler. Auf Deutsch.
Und was tun die? Warum sind die so besonders?
Also bei Freihändler war das Schöne, was ich halt fand, du hast als Freihändler ein eigenes Schiff an die Hand bekommen, was die Gruppe zusammengebaut hat und jeder hat einen wichtigen Posten auf diesem Schiff übernommen. Es ist dann natürlich nicht so ein Schiff wie bei Star Wars der Millennium Falcon. Nein, hier hat man dann schon wirklich Schiffe gehabt, wo dann 30.000 bis 100.000 Mann Besatzung dabei waren. Je nachdem, was man sich dann halt da zurechtgewurschtelt hat.
Das ist schon ein starker Stoff für so eine Rollenspielrunde. Da habe ich das mal, also das ist nicht jedem jetzt so klar, die Leute, die sich damit auskennen, okay, aber das jetzt, ne, jemandem, der jetzt den rasenden Falken in Erinnerung hat, dem jetzt klar zu machen, ja, du hast so ein Schiff, aber da sind jetzt im Maschinenraum 50.000 Leute, die du brauchst. Die tun alle was Wichtiges gerade, damit dieses Schiff funktioniert.
Und da sind sogar Teile auf dem Schiff, wo niemand so genau weiß, was da ist, weil da einfach noch nie jemand drin war.
Ach ja,
weil das
ja,
so stimmt. Riesig ist.
Den Leuten auf der Con auch immer gesagt, so stellt euch Freihändler vor, wie die Enterprise, nur dass halt in der oben im Captains-Bereich lauter Han Solos sitzen. Weil bei Freihändler ist es ja so, man hat halt, also einer spielt halt den Freihändler, dem das Schiff gehört. Captain.
Das war ich. Ich hab den Captain gespielt.
Dann hat man noch den Sehnestall, seine rechte Hand, also die Nummer 1 sozusagen. Dann hatte man den Navigator, den konnte man spielen. Dann den Astropaten, der dann sozusagen, wir haben es immer liebevoll, das Handy des Captains genannt.
Ich glaube, das war
dann
Patrick.
Hast du dann den Mann oder die Frau für die Waffen. Dann halt, du hattest dann hier einen Tech-Priester, der dann halt für die Technik zuständig war. Du hattest einen Missionaren dabei, der für den Glauben an Bord zuschickt. Und du konntest dir halt aus allen Grundsachen des Imperiums, konntest du halt auch passend einen für das Schiff zurechnen und der hatte dann halt was zu sagen. Der war halt für diese Abteilung zuständig. Nur halt dann der Freihändler, der hatte halt das Sagen mehr oder weniger über alle. Du warst ja dann dafür da, um den Raum zu erforschen. Du hast dann ja extra noch beim Rollenspiel einen Subsektor dazu bekommen, der noch nicht erforscht war, in dem man vordringen konnte, um halt neue Planeten im Namen des Imperators zu beanspruchen.
Das hat auch eigentlich ganz gut funktioniert. Das Einzige, was uns, glaube ich, nicht so gefallen hat, war, dass die Regelsysteme jedes Mal verändert wurden, je nachdem, welches Buch man gekauft hat, welches Grundregelwerk.
Ja, also man hat halt von jedem Regelwerk zu jedem Regelwerk weiter optimiert, in Anführungsstrichen. Man hat dann halt nicht eingesehen, dass man dann halt für die vorigen irgendwann noch was ändert.
Ja, man hat teilweise sehr schlecht, wenn du sagst, verbessert, man hat auch teilweise sehr schlecht gestartet. Aber ich glaube, meine Kritik, meine Liebe zum Hintergrund wird aber nicht von der Kritik an den Regelwerken überschattet. Und gerade bei Freihändler weiß ich noch, du hast es gerade genannt, wir hatten auch uns auch über die Schiffe unterhalten, wie wichtig die sind und die Besatzung. Und ich hatte mein Problem damit, so wichtig die dann sind, aber die Regeln für zum Beispiel Raumkampf fand ich absolut unterirdisch. Also damit konnte ich nicht viel anfangen. Und ja,
da wenn bin das ich dann, ganz bei dir, Matthias.
Das also war dann das, und soll aber eigentlich natürlich ein elementarer Bestandteil in diesem Hintergrund sein, dass man natürlich jetzt auch im Raum dass sich diese Schiffe, die man klein und fein bewaffnen und bestücken kann, dass die sich natürlich auch miteinander messen. Und als Hintergrund gab's doch auch dieses großartige Tabletop hier, ne, Raumschiff Gothic.
Raumflotte Gothic.
Raumflotte Gothic, genau. Da gab's glaube ich noch gar nicht richtig diesen Warhammer 40.000 Setting. Aber das war ja so der Start dahin. Und das soll ja sehr, sehr gut sein. Und ich habe einfach nicht verstanden, warum die es nicht hinbekommen, eine einfachte Version, von mir aus auch sehr vereinfachte Version, aber funktionierende Version dafür fürs Rollenspiel zu benutzen. Naja.
Es ist halt so, Matthias, die Schiffe sind halt, also diese riesigen Schiffe sind halt sehr schwerfällig. Und das ist das Problem, was die alten Star Trek-Filme schon hatten. Die alten Raumschiffe, also die Kämpfe in den alten Star Trek-Filmen wirkten immer wie U-Boot-Kämpfe.
Ja, aber das ist ja nicht schlimm. Also
ja, aber U-Boot-Kämpfe sind ja, ist zwar spannend, aber U-Boot-Kämpfe sind sehr behäbig. Die sind nicht schnell und nicht dynamisch.
Ja, aber dieses ich will ja nicht sagen, dass willst du jetzt wirklich behaupten, die Freihändlerkämpfe wären so, weil ich habe das Gefühl, die waren einfach, die sind gar nichts. Die wussten nicht, was sie damit hinbekommen und die haben dir so viel optionale Möglichkeiten und unklare Regel und Rundenstrukturen gegeben. Ist es glaube ich rübergekommen, dass ich damit
nicht zufrieden war. Ich war bei uns in der Runde der Freihändler. Ich habe einfach nur immer gesagt, machen Sie es so.
Alles klar.
Ich bin auch nachher am Ende von meiner Crew hinterrücks erschossen worden und ins All raustreiben lassen.
Ne? Da kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie das passiert ist.
Warhammer 40.000 war ja mit eines so der erfolgreichsten Dinger, also wesentlich erfolgreicher auch als das Fantasy-Setting. Trotzdem hat das ja relativ lange gedauert, bis dazu ein Rollenspiel rauskam. Das fand ich schon immer irgendwie ein bisschen merkwürdig. Jetzt habe ich gerade schon erfahren hier, dass Warhammer 40.000 ebenfalls eingestellt wurde und das wurde ja alles bei Fantasy Flight Games entwickelt. Warum hat das denn so lange gedauert mit dem Rollenspiel? Also bietet das Setting nicht genug fürs Rollenspiel? Kann ich irgendwie nicht so feststellen.
Also das Setting bietet, finde ich, eine Hülle und Fülle für Rollenspieler. Also es ist, du kannst ja alles rausziehen. Ich glaube, es hat so lange gedauert, weil es halt einfach so viel in diesem Universum gibt und weil es halt einfach so gigantisch ist und man sich nicht einigen konnte, aus welchem Aspekt man sich denn jetzt konzentriert. Das war ja bei Fantasy wesentlich einfacher. Du hast eine Welt, auf der es spielt und das hat dann gepasst.
Verdammt nochmal, stimmt.
Das Rollenspiel, also der Vorgänger zum Rollenspiel war ja hier das Tabletop Inquisitor, wo du ja ein bisschen größere Figuren halt hattest und auch schon ein bisschen so Regeln, die ins Richtung Rollenspiel gehen, dass wenn du deine Charaktere mit ins nächste Spiel nimmst, die neue Fertigkeiten bekommen und neue Sachen dazu. Das war schon so ein bisschen so der Weg, das war so ein bisschen der Wegbereiter zum Rollenspiel hin.
Welches von den Dingern war denn für euch am gelungensten? Also ich muss sagen, ich hatte unheimlich viel Spaß an dem Only War. Schade, dass wir das nicht mehr weitergespielt haben. Das fand ich eigentlich sehr unterhaltsam. Ist leider dann nicht mehr auf Deutsch erschienen, aber also fand ich trotzdem sehr unterhaltsam.
Also mein Favorit ist und bleibt eigentlich Schattenjäger.
Ich dachte die Space Marines. Ich dachte, auch Stefan sagt.
Nein, ja, also, du erzählst eigentlich auch immer von Deathwatch.
Richtig,
ja. Ich möchte dann hier mal noch sagen, ich hatte mal ein Deathwatch-Trauma. Ja, und ich war ja, durfte es als allererster in Deutschland supporten und das habe ich seinerzeit dann auf dem Games Day getan. Ja, danach hatte ich ein Trauma und wollte es eigentlich nie wieder spielen.
Tja, verleitet das das Spielen von Space Marine etwa zu interessantem Rollenspiel?
Wenn man mit reinen Tabletop-Leuten spielt, nicht. Ich kann es kurz beschreiben. Wir hatten die Szene, dass die Space Marines mit einem Thunderhawk auf dem Planeten gelandet sind, sich die Luke öffnete, alles war in dieses schön orange Licht der Warnleuchte getaucht, und der Staub langsam von dem Planeten, der aufgewühlt wurde, in die Kabine drang und sie dann rausgehen sollten und ich kam nur zu hören, ich schieß drauf. Ich so, was? Ja, ich schieß drauf. Ja, auf was? Auf das, was da ist. Ja, da ist nichts, aber ich schieß drauf. Ja.
Klassiker.
Pass auf. Treff ich was? Ja, nichts, weil da ist nichts. Und das war meine erste Deathwatch-Runde.
Aber du hast doch die Special Edition davon.
Ja, ich habe die Special Edition davon. ich möchte dazu sagen, ich hatte danach eine wunderbare, also eine Woche später war dann die Spiel in Essen und da hatte ich eine wunderbare Deathwatch-Runde, die mich für alles entschädigt hat, was es gab. Also was mal auf dem Games Day passiert ist. Man kann bei Deathwatch wirklich Rollenspiel spielen. Also wirklich, wenn man sich auf diese Eigenart der Orden einlässt und wie die halt untereinander mit agieren und auch selber als Spieler habe ich in den Deathwatch-Runden mit das meiste Rollenspiel irgendwie gehabt. Also die wenigsten, man hat ja immer mal, dass man am Rollenspieltisch mal ein bisschen rumblödelt und mal einen doofen Kommentar macht mit hat jetzt das und das gehabt. Nein, bei Deathwatch waren wir alle so versteift in unseren Rollen drin. Also ja, es war gut, aber mein Favorit ist und bleibt Schattenjäger.
Wir hatten mit unserer Rollenspielrunde hatten wir Kontakt mit Schattenjäger, ne? Da haben wir ein bisschen ein paar Einführungsabenteuer gespielt. Freihändler, ein Intro. Deathwatch und Black Crusade haben wir ausgespart. Und dann wieder eigentlich das finale Produkt Only War. Hatte mich auch gewundert, dass du jetzt gerade gesagt hast, das hat dir eher gefallen. Ich hätte jetzt gedacht, der hätte Schattenjäger eher gefallen. Also ich kann mich zwischen diesen beiden schwer entscheiden. Muss aber sagen, dass mir Freihändler nicht so gut gefallen hat. Einmal, ich gebe ganz simple Beispiel. Hier hatte ich vorhin gesagt, der Raumkampf hat mir nicht gefallen, fand ich, war nicht zu nutzen. Gleichzeitig ist das so, dass gerade wenn ihr jetzt für Einsteiger in den Hintergrund irgendwas leiten wollt, dann sind Freihändler natürlich sehr mächtige Charaktere. Die haben ihr eigenes Schiff, die brauchen sich nichts mehr irgendwie Waffen kaufen und so weiter. Da geht's wirklich nur noch um die Creme de la Creme der Ausrüstung. Das waren alles Sachen, also das fand ich ein bisschen schwierig, gerade den Leuten dann aus dieser Perspektive ausgerechnet dieses Warhammer-Setting dann zu vermitteln. Das ist, glaube ich, eher was, wenn du das schon eher kennst. Only War und Schattenjäger. Wie gesagt, will ich keinen Liebling draus machen, hat mir beides gefallen. Vor allen Dingen kam von Schattenjäger dann auch eine verbesserte Version raus, quasi das 2.0. Mehr oder weniger, dass dann, ne, wo die Regeln dann auch etwas verbessert wurden oder klarer waren. Ich will da jetzt, aber einen Punkt muss ich dazu machen. Bei beiden Systemen fand ich es schwierig für Leute, die mit dem Hintergrund noch nicht so firm sind, sowas zu leiten und darzustellen, wo wir wieder bei dem Romanthema sind. Sowohl zu Schattenjäger, ne, gibt's dann eben Romane über die Inquisitoren und zu Only War gibt's natürlich dann eben diese großartige Gaunts Geister-Kampagne. Und ich glaube, das habe ich tatsächlich auch gebraucht. Ne, ich fand den Hintergrund spannend und interessant, aber ich glaube, erst mit diesen Romanen konnte ich mir so wirklich, hast du dann so einen Einblick in diese Welt von, ne, das ist ja sonst mal sehr schwierig und ich fand auch nicht aus dem Hintergrundsetting aus den Regelbüchern herauszunehmen, was macht das jetzt aus, was erleben die so täglich, wie ist deren Alltag, dann sind die nur in diesen Schiffen unterwegs, machen eine Landung oder nicht, da habe ich tatsächlich dann die Romane gebraucht, um das fassbar für mich und dann auch fassbarer, glaube ich, für die Spieler zu machen.
Kann das nachvollziehen. Ich fand die Bücher nämlich auch nicht so toll, die Rollenspielbücher, also die Grundregelwerke vor allem. Da war mir zu wenig Information drin. Also
du hast dir die ab und zu mal
nicht
ausgeliehen,
geholfen.
Ne? Und,
ja, richtig.
Ich glaube, da waren wir uns einig relativ zügig. Ne? Da wird dann im Grunde auch mehr schlecht als recht, fand ich, so das Warhammer 40.000 Setting Hintergrund so komplett eingeführt. Dann gibt's manchmal schon übertrieben minutiöse Details über Planeten dann von dem Sektor, in dem man dann spielen möchte oder nicht. Und nee, hat mir nicht zugesagt. Ne, man übernimmt dann natürlich als Rollenspieler das, was man gebrauchen kann. Und dann hat man sich dann das Regelsystem angenommen. Wie gesagt, das dann bei Only War, da durch diese verschiedenen Iterationen dann eben von Schattenjäger über Freihändler, Deathwatch, Black Crusade und so weiter, hatte ich dann das Gefühl, die ist tatsächlich jetzt sehr, sehr gut und ne, man sieht immer dieselben Talente dann in diesem einen in diesem einen Kapitel und man merkt dann, ja, alles klar, jetzt sind die Fehler ausgebessert. Es gibt auch irgendwie nur noch die Hälfte. Das System wurde dann auch mit verschlankt, fand ich sehr gut.
Ja, hat man ja auch bei Dark Heresy oder Schattenjäger dann zweite Edition gemerkt, die es ja leider nicht auf Deutsch geschafft hat. Da hast du ja dann auch schon wirklich das Abgeschlankte, was sie dann ja von Only War mit übernommen haben. Für mich war es halt so, mich hat Only War halt am wenigsten gereizt. Es war halt auch das, Only War sollte ja war ja damals als Erweiterungsbuch für Schattenjäger geplant und hat es dann ja halt zu einem eigenständigen Regelwerk geschafft. Für mich war es dann immer so, hey, warum soll ich nach der Inquisition den Freihändlern und den Gottkriegern des Imperators jetzt das Kanonenfutter spielen?
Ja, ist ein Punkt auch. Also du musst dann auch irgendwie diesen Spagat schaffen aus, wir hatten das vorhin eingeführt, also die Only War-Soldaten sind das Kanonenfutter, wenn du so möchtest. Und du musst irgendwie eine Kampagne darum stricken, dass sie natürlich nicht an jeder Ecke draufgehen, wie es eigentlich sein soll. Da ist natürlich dann Deathwatch doch etwas konsequenter. Das sind dann ne, die Gottkrieger des Imperiums und die landen dann auch mal mit 5 Mann irgendwie auf einem Planeten und zerlegen da alles in Stücke. Das kann man dann doch deutlich leichter darstellen, glaube ich, oder realistischer.
Und natürlich bei Schattenjäger hast du dann eben klassische Investigatoren, die den Heretikern auf der Spur sind. Dennoch fand ich bei Only War, muss ich wenig nochmal sagen, das war ein sehr gutes Einstiegsabenteuer, was sie da rausgebracht haben mit diesem Ork-Planeten. Das war auch ein sehr guter Spielabend.
Also
das
bis auf die, gut. Also ganz ehrlich, bis auf das Einstiegsabenteuer damals zu Schattenjäger, wo man in dieser Mine unterwegs ist, fand ich bisher eigentlich alle Einstiegsabenteuer zu den Settings gelungen. Ich mochte das zu Schwarzer Kreuzzug, hier Broken Change.
Das war sogar so gut, dass ich das einfach mal so spielen wollte mit Leuten, nach dem Motto, ohne jetzt hier irgendwie da eine große Kampagne, aber Leute, ich will dich nur unterstützen. Also das fand ich auch. Ich hatte das durchgelesen und war wirklich beeindruckt.
Das Lustige, was ich finde, ist, die meisten, die es gelesen haben, hatten wie ich die Idee, lass uns das mal doch von der anderen Seite spielen. Was passiert denn wirklich, wenn auf dem schwarzen Schiff die ganzen Chaoten ausbrechen? Was machen wir dann? Das fand ich halt auch. Das haben wir auch mal ausprobiert halt. Also für andere Settings missbrauchen. Könntest du dann mit den Regeln mit Only War oder mit Schattenjäger dann verwenden, ne? Nach dem Motto, oh scheiße, wir sitzen hier die Akolyten auf der Schicht und es sind ganz Chaoten aus den Zellen raus. Ah, verdammt. Oh, die einen haben sich zur Waffenkammer durchgeschlagen. Was machen wir denn jetzt? Ja, das fand ich sehr, sehr interessant. Auch schade, dass es da leider keine deutsche Promo für gab. Es hat es halt leider nicht mehr auf Deutsch geschafft, aber war geil.
Daniel, wir haben am Anfang hatte ich mein erster Kontakt und ich glaube, was dich auch immer ein bisschen abgeschreckt hat, das war ja Orks im Weltraum.
Ja, völlig richtig.
Ne? Also ich muss auch sagen, das war glaube ich, du hast auch am Anfang gesagt, völlig zu Recht, das Warhammer 40.000 das bekanntere, also meistverkauftere auch Spiel ist und diese Fantasy Games Workshop Sparte eigentlich, ne, also ja, das wird noch so nebenbei hergezogen, jetzt haben sie ja schon hier ihr Sigmas Zeug daraus gemacht, das hat einfach so irgendwie nicht funktioniert. Das war für mich immer ganz, ganz merkwürdig, als Außenstehender, der jetzt das Tabletop damals nicht so gespielt hat, als ich dann auch diese Orks da gesehen habe, ich dachte, das kann man doch gar nicht ernst nehmen, bis man dann durch Videospiele etwas stärkeren Bezug dazu kommt.
Ich glaube, das ist auch der Grund, warum die da drin sind. Dieses ganze Setting ist so düster und kaputt und verfallen und gigantomanisch und die Orks sind dann vielleicht doch so ein bisschen der Comic Relief, könnte man sagen. Irgendwie sowas in die Richtung.
Da bin ich ganz bei dir, Daniel. Das beste Beispiel dafür ist ja, dass man bei Freihändler dann mit einer Erweiterung auch den Ork-Freebooter spielen konnte und sich seine eigene Ork-Mannschaft mit dem MacBoy und so zusammenbasteln konnte. Und ich fand das Bild von diesem Ork-Freebooter, der dann diesen kleinen Squeak wie so ein Papagei auf der Schulter sitzen hatte, einfach nur großartig. Das war dann so, wo du halt den Comedy-Faktor oder den überspitzt hat den schwarzen Humor dann im 40.000, den man ja so also den ich so bei Warhammer Fantasy geliebt habe, dachte ich mir so, ja, genau das will ich haben.
Weil ich mochte das gerade in dem Rollenspiel bist du ja Herr und Meister auch über die Stimmung. Und du musst die Orks ja nicht reinbringen. Es gibt ja weiß Gott genug Feinde in diesem System. Wir haben über die ganzen Rassen besprochen und die sind ja auch eigentlich, wenn man so möchte, eine Eskalationsstufe nach der nächsten. Da hast du dann die Orks, dann die Elder, die und dann kommen am Ende noch die schön fand ich die Tyranniden, die eigentlich dann schon immer mit so einer Invasionsflotte kommen, die gleich aber ganze Quadranten, Sektoren der Menschheit bedrohen. Dann auf einmal stehen die Necrons auf, eine längst vergessene Rasse und eigentlich die Herren der Galaxie, die nicht zu bezwingen sind. Also dieses System hat ja auch Spaß daran gehabt, wie gesagt, immer eine Eskalationsstufe nach der nächsten und der nächste Feind, der kommt, der ist noch viel schlimmer als der gerade da war. Das wollte ich noch auch nochmal loswerden. Zusätzlich zu diesem Stimmungstausch, du kannst natürlich jetzt auch dramatische Abenteuer schreiben über den Makel des Chaos, der die Leute verflucht und die Dämonen, die auseinanderreißen. Und natürlich können auch ab und zu mal so Orks da eintauchen. Ich finde das wahnsinnig wechselhaft, diesen Hintergrund, den du dann gerade natürlich als Spielleiter genauso benutzen kannst, wie du möchtest. Ja, wie gesagt, das Einführungsabenteuer zu Only War hat mit Orks dann zu tun. Und dann in Schattenjäger hast du dann, was war das hier? War das nicht, glaube ich, ein...
Das war das mit der Mine.
Okay, nee, den haben wir nicht gespielt.
Du kommst mit 5 Akolyten auf den Planeten, auf diesem Minenplaneten, den es auch im Grundregelwerk beschrieben gibt, und ihr müsst halt in die Mine, weil da unten irgendwie ein kleineres Warp-Portal ist, wo ein Warpsteinsplitter aufgegangen ist, und dann kommt dann so ein Abgeschwächter, weil er noch nicht ganz in der Realität irgendwie Verpester da raus oder so, ne? Wo ich hab das ja auch auf Konst geleitet oder wo ich es dann auch mit meinen eigenen Leuten spiele, so, eigentlich eignet sich das Abenteuer eigentlich viel besser für Space Marines. Mine rein, aufräumen, raus.
Wir haben ein anderes Abenteuer gespielt, da ging es dann um einen fürchterlichen Mord, und dann hast du dann aufgedeckt, dass das dann so ein Arzt war, der dann Experimente mit den Obdachlosen macht, und dann ist dieses ganze Dorf, in dem du dann bist, ist schon unterwandert.
War das nicht mit dem Psioniker? Das im Grundregelwerk von Schatten? Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr, schon zu lange her.
Das war auch nochmal was anderes. Das war der Herr, dieser Rabenfürst da. Das war auch nicht schlecht. Hörte sich auch ganz gut an. Aber wie gesagt, worauf ich nur hinaus möchte, ist, auch das im Grundregelwerk da hier mit diesen Rabenfürster, da war jetzt kein Comic Relief dabei, ne? Das waren wirklich bitterböse, bitterernste, da war Drama dabei, das waren furchterregende Mörder, die das Imperium unterwandert haben und die Inquisitoren, und na, du bist ja kein Inquisitor, du bist ja, gehörst ja zu dieser Mannschaft, dieser Truppe da, die zu ihm gehört, bist du dann ganz alleine in diesem Gebiet, das du nicht kennst, du weißt nicht, wem du vertrauen sollst. Diesen Horroraspekt in diesem Rollenspiel, den fand ich auch immer ganz interessant und auch natürlich ein schöner Konterpunkt zu dem Only War, wo du dann ein Soldatenteam bist, und oder auch so zu Deathwatch, wo du, wie gesagt, dann über solche Auswüchse des Chaos nur lachen kannst. Da geht's dann eher um, kann man den Planeten noch retten oder nicht? Das sind ganz andere Aufgaben da. Deswegen, das Setting ist ganz toll wandelbar. Finde ich schon gut. Ich muss man sagen, wir haben jetzt eben über diese ganzen Rollenspiele da gequatscht. Ich finde, nicht immer haben die es geschafft, das in vernünftige Regeln und Hintergründe zu verknüpfen, die sinnvoll gebrauchbar sind. Also, ist jetzt mal meine 10 Cent.
Ich kann dem zustimmen, ich fand das auch nicht so, also im Vergleich zu Warhammer Fantasy, muss ich sagen, ist 40.000 von den Mechaniken her nicht ganz so.
Oh, das ist ein furchterregender Vergleich mit, stimmt, also weil gerade Second Edition ist ja, also ja. Ist ja
ich meine, das ist das Karriere, das, ich meine, das Karrieresystem ist nicht frei von Fehlern, ne, also bei weitem nicht, aber irgendwie hat das doch mehr erschlossen, auch für Spieler, die eben noch nicht so viel Kenntnis darüber hatten. Also das war dann irgendwie doch besser. Aber letztendlich wahrscheinlich auch Geschmackssache. Wir haben es auch nicht lang genug gespielt, um jetzt wirklich tiefgehende Erkenntnisse zu haben. Eine Frage bleibt allerdings noch. Ist denn die alte Welt ein Teil des 40.000-Universums oder nicht?
Also ich habe es mir ja immer so vorgestellt, dass die alte Welt ein ganz kleiner Planet im äußersten Randbereich des Auge des Chaos ist und deswegen so schlecht wahrgenommen und geortet werden kann.
Und was ist mit dem zweischweifigen Kometen?
Das war die Landungskapsel eines der beiden verlorenen gegangenen Primarchen, die sie nicht gefunden haben. Deswegen Sigma ist einer der verlorenen Primarchen und sein Hammer hier, der Gral Mass, ist in Wirklichkeit ein E-Hammer gewesen, den über den Zwergen aufbewahrt wird. Das war immer so meine Lieblings-Fan-Theorie und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die eigentlich sehr, sehr cool.
Er gibt irgendwie Sinn. Finde ich auch ganz nett, ja. Wo wir noch gerade bei der alten Welt sind. Stefan.
Ja, also wir haben ja immer noch unseren Wettbewerb, der bis zum 19.02. stattfindet und wir hoffen weiterhin auf fleißige Einsendungen. Ein paar haben wir schon bekommen und es sind noch ordentlich Preise da, die verteilt werden wollen. Also wenn ihr auch noch was vor Ostern abgreifen wollt, was ihr verschenken wollt oder für euch selber nutzen wollt, schickt uns was zu den gängigen Warhammer-Systemen, ob nun Fantasy 1, 2 oder 3 oder halt die 40k-Sachen, Schattenjäger, Only War, Freihänder oder Deathwatch. Immer her damit, Abenteuerideen, Monsterideen, Ausgabe in Dungeon, was auch immer. Schickt es uns an die.alte.welt.forum@gmail.com. Alles bis zum 19.02. und nehmt an unserem Gewinnspiel teil. Wir würden uns freuen.
Ja, alles klar. Dann hoffen wir mal auf zahlreiche Einsendungen. Ja, das war unsere Warhammer 40.000 Folge. Vielen Dank fürs Mitmachen und fürs Diskutieren. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.
Tschüss.
Auf Wiederhören.